Ukraine Krieg sind oder was auch immer, die negativen Dinge haften uns an. Jetzt haben wir 2025, ziemlich genau 5 Jahre nach der Pandemie. Wir wissen alle, was vor 5 Jahren passiert ist. Negative Dinge merkt man sich schnell, aber positive bleiben nicht so in unserem Kopf hängen. Kommen wir zurück zu Hannah. Namen tragen in der Bibel oft eine Bedeutung. Der Name Hannah kann aus dem hebräischen Wort stammen, jemandem gnädig, zugeneigt sein, sich erbarmen, hergeleitet werden. Er, gemeint ist Gott, hat sich erbarmt. Andere erklären die Bedeutung des Namens mit Gunst, Anmut oder Schönheit. In jedem Fall bringt uns der Name Hannah etwas Positives. Aber schauen wir uns das Leben von Hannah etwas genauer an und lesen in der Bibel im 1. Samuel, Kapitel 1, ab Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Ephraimiter. Er hatte 2 Frauen, ein hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern Stücke von dem Opferfleisch. Und Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hannah lieb. Und der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, betrübte sie jene, und dann weinte sie und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Unfruchtbarkeit war in biblischen Zeiten ein schwerer Makel. Die Familie war für die Versorgung im Alter ganz wichtig und deshalb waren Kinder, möglichst viele Kinder, das Ziel der Gesellschaft. Aus diesem Grund hat sich vermutlich auch Hannah eine 2. Frau genommen. Er wollte nicht, dass sein Name ausstirbt. Aber dieser Entschluss brachte keinen Segen. Es entstand aus Mangel an Gottvertrauen. Jetzt gab es zwar Söhne und Töchter im Haus, aber die Freude und Schönheit, die Gott in der Ehe gestiftet hat, war gestört, der häusliche Friede dahin. Penina, die 2. Frau Elkanas, verachtete Hannah und ließ sie deutlich spüren, dass sie für Nachwuchs gesorgt hatte. Sie stichelte wegen Hannas Kinderlosigkeit und behauptete, das sei ein Beweis für göttliches Missfallen. Diese Situation erinnert uns auch an Abraham und seine beiden Frauen, Sarah und Hagar. Im Grunde genau dasselbe Ding. Abraham hatte die Verheißung, dass seine Familie zu einem großen Volk werden soll. Und das Paar wird immer älter und nichts passiert. Da muss man sich doch einen Plan B überlegen. So sind wir Menschen. Uns fehlt die Geduld. Wir wollen die Sache unter Kontrolle haben. Und damals war es üblich, sich im Zweifelsfall halt eine 2. Frau zu nehmen. Gott hat sich aber wohl was dabei gedacht, als er die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gestiftet hat. Aber wie schön ist es zu sehen, dass die Bibel kein Buch von Heldengeschichten ist. Gott arbeitet mit uns unvollkommenen Menschen. Elkana war ein gläubiger Mann, er pilgert jedes Jahr nach Silo. Silo liegt ungefähr 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und es ist rund 20 Kilometer von Rama entfernt, wo die Familie Elkanas wohnte. Die Reise dürfte also ungefähr einen Tag gedauert haben. Man vermutet, dass es die Pilgerreise zum Laubhüttenfest war. Und in Silo stand zu diesem Zeitpunkt die Stiftshütte. Sie gehen dorthin, um Opfer zu bringen. Und das Fett des Opfertieres wurde am Altar verbrannt. Und vom Rest des geschlachteten Tieres bekommt die Familie einen Teil zurück. Penina und ihre Kinder bekommen ihren Anteil und Hannah bekommt auch einen Anteil. Ja, sie bekommt sogar ein doppelt so großes Stück. Damit wollte ihr Elkana seine Liebe zeigen. Aber ihr ging es nicht um das Fleisch. Sie opferten nicht nur, sie beteten auch an. Und Hannah hat sicherlich jedes Jahr darum gebetet, Herr, schenk mir ein Kind. Denn sie sah sich immer mit der Frage konfrontiert, die so vielleicht keiner direkt gestellt hat. Na, wieder nichts dieses Jahr? Darf ich dich daran erinnern, dass nichts los ist bei dir? Die Frage ist, wie gehe ich in meinem Leben mit schwierigen Situationen um? Was mache ich? Hannah hätte leicht sagen können, ja, aber ich bin dafür die, die geliebt ist. Und sie hätte einen richtigen Zickenkrieg beginnen können. Aber dann hätten wir nie etwas von Hannah erfahren und vielleicht hätte es auch Samuel so nicht gegeben. Hannah macht etwas anders. In dieser schweren Phase ihres Lebens ging sie zu Gott. Sie betete. In Silo war ja das Zentrum der Anbetung mit der Stiftshütte. Dort konnte man die Wünsche an Gott richten und sein Herz bei ihm ausschütten. Und so war dieses Highlight im Jahr immer wieder auch mit einer schweren Belastung verbunden. Der Name Penina heißt Koralle. Korallen können schön sein, aber wehe, du kommst ihnen zu nahe. Korallen sind Nesseltiere und mit den Quallen verwandt. Ich halte da lieber Abstand. Es ist unsere Entscheidung, ob wir in einer schwierigen Phase eine Hannah oder Penina sein wollen. Penina stichelt, Hannah betet. Sie entschied sich gegen die Schlammschlacht und wandte sich in ihrer Not zu Gott. Und diese Jahre, die nicht einfach waren, diese Durststrecke wurde zu einer Stärke, denn sie kam mit ihrer Not zum lebendigen Gott. Sie revanchierte sich nicht persönlich, sie brachte ihre Anliegen zum Herrn. So sollen auch wir uns verhalten, wenn wir in einer schwierigen Phase sind. Wir alle erleben Phasen der Fruchtlosigkeit, im Dienst für die Gemeinde, im Beruf, wo auch immer. Was machen wir damit? Jesus sagt, bleibe bei mir, lade deine Sorgen bei mir ab. Vergib, wie ich dir vergebe. Wir wissen nicht, wie viele Jahre Hannah gebetet hat. Manchmal brauchen wir Geduld. Es ist meine und deine Entscheidung, ob uns schwierige Phasen im Leben näher zu Gott bringen oder von ihm wegbringen. Lesen wir weiter ab Vers 9. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Gelobte ein Gelübde und sagte, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und als sie lange gebetet und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sagt zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit bis jetzt geredet. Eli antwortete, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du für ihn erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und so ging die Frau ihres Wegs und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Hannah schüttet also ihr Herz vor Gott aus. Sie betet innig. Wie intensiv beten wir? Wie gehst du mit deiner Not um? Manchmal zerreden wir sie und sprechen mit den falschen Leuten darüber. Sag's dem Herrn, bring sie zu ihm. Bete inniglich, ohne formelle Worte. Hanna, die in den Tempel geht, kriegt schon wieder eine auf den Deckel. Eli, der Priester, dachte, sie sei betrunken. Jetzt könnte sie doch beleidigt weggehen und sagen, jetzt reicht's mir, oder? Jahrelang erbittet man sich etwas und der Priester checkt gar nichts. Aber sie sagt nur, was in ihrem Herzen vorgeht. Und dann versteht es auch Eli und sagt zu ihr etwas Prophetisches. Geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Was hat Hannah gemacht? Sie hat nicht nur gebetet, sie hat Gott auch ein Versprechen gegeben. Sie hat ein Gelübde gelobt. Habt ihr Gott schon mal ein Gelübde gegeben? Man liest und hört oft davon, dass Männer im Krieg im Schützengraben gebetet haben. Gott, wenn du mich hier lebend herausbringst, dann. Versprechen, die hinterher oft vergessen wurden. Gelübde sollen wohl überlegt sein. Manchmal fragt man sich, warum schwierige Situationen so lange dauern. Kinderlosigkeit hat es mehrfach in den Familien der Patriarchen der Bibel gegeben. Hat Gott damit eine Absicht? Wenn wir die Situation Hannas bedenken, dann sieht das so aus, als ob Gott sich hier einen Menschen zubereitet. Durch Hannah und ihren Sohn Samuel hat Gott die Geschichte Israels deutlich mitgestaltet. Die Zeit der Richter war vorbei und mit Samuel hat die Zeit der Propheten begonnen. Er hat auch Saul und David zum König gesalbt. Und Gott bereitete seine Mama vor. Samuel hat viel durch seine Mutter mitbekommen, viel mehr vielleicht als von Eli, dessen Söhne kein Vorbild waren. Vers 11, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hannah hat nicht nur ein bisschen versprochen, sie hat alles hingegeben. Das, was sie sich jahrelang erbeten hat, war sie bereit, ein Leben lang wieder zurückzugeben. Und was sie hier gemacht hat, war das Gelübde eines Nazareners. Was bedeutet, jemanden für eine gewisse Zeit auszusondern und dem Herrn zu dienen. Üblich war ein bestimmter Zeitraum, aber Hannah gibt ein ganzes Leben. Und das Zeichen dafür war damals, die Haare nicht zu schneiden. Lesen wir weiter ab Vers 18. Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und so ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr traurig drein. Am Morgen machten sie sich früh auf, und als sie vor dem Herrn angebetet hatten, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und Hanna wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn ich habe ihn vom Herrn erbeten. Als der Mann Elkana mit seinem ganzen Haus hinaufzog, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und was er gelobt hatte, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sagte zu ihrem Mann: Wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheint und für immer dort bleibt. Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: So tu es, wie es dir gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau zu Hause und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf und mit 3 Stieren, einem Epha Mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Junge aber war noch jung. Und sie schlachteten einen Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sagte: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Um diesen Jungen bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, den ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn zurück sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, so sagte Eli zu ihr. Da geschah etwas. Es war noch nicht da, aber ihre Einstellung änderte sich. Sie hat gegessen und war nicht mehr so traurig. Wie die Geschichte weiterging, lesen wir in Patriarchen und Propheten auf Seite 553. Hannas Gebet wurde erhört. Sie empfing, worum sie so ernst gebetet hatte. Als sie ihr Kind erblickte, nannte sie es Samuel, von Gott erbeten. Sobald der Kleine alt genug war, um von seiner Mutter getrennt zu werden, erfüllte sie auch ihr Gelübde. Sie liebte ihr Kind mit der ganzen Hingabe eines Mutterherzens. Tag für Tag beobachtete sie seine Entwicklung. Und wenn sie sein kindliches Geplauder hörte, umgab sie ihn noch inniger mit ihrer Liebe. Er war bis dahin ihr einziger Sohn, ein besonderes Geschenk des Himmels. Aber sie hatte ihn als ein von Gott geweihtes Vermächtnis empfangen und wollte dem Geber sein Eigentum nicht vorenthalten. Wieder einmal pilgerte Hanna mit ihrem Mann nach Silo, und jetzt stellte sie dem Priester ihr Kostbarstes vor mit den Worten: Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir diese Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihm den Herrn zurück sein Leben lang. Eli war von dem Glauben und der Frömmigkeit dieser israelitischen Frau tief ergriffen. Weil er selbst ein allzu nachsichtiger Vater war, empfand er Hochachtung für sie und fühlte sich zugleich gedemütigt bei dem Anblick des großen Opfers, das diese Mutter brachte. Sie trennte sich von ihrem einzigen Kind und weihte es dem Dienst Gottes. Für ihn lag darin ein Tadel seiner eigenen selbstsüchtigen Liebe, und in Ehrfurcht beugte sich Eli vor dem Herrn und betete an. Das Mutterherz von Hanna war erfüllt von Freude und Dank, und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als es vor Gott auszusprechen. Lesen wir Hannas Lobgesang, Kapitel 2, ab Vers 1. Und Hanna betete: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich über dein Heil. Es ist niemand heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, kein freches Reden komme aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen des Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind mit Stärke umgürtet. Die satt waren, haben sich um Brot verkauft, und die Hungerlitten hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, ist dahingewelkt. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er erhebt die Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, indem er ihn unter die Fürsten setzt und den Thron der Ehre erben lässt. Denn die Grundfesten der Welt gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis darauf gesetzt. Er wird die Füße seiner Heiligen behüten, aber die Gottlosen müssen verstummen in der Finsternis. Denn viel Kraft hilft doch niemandem. Die mit dem Herrn hadern, werden zugrunde gehen. Über ihnen wird es donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Welt richten und wird seinem König Macht geben und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Elkana ging hin nach Rama und sein Haus, und der Junge war ein Diener vor dem Herrn und vor dem Priester Eli. Die Geschichte hat also ein Happy End. Soweit sind wir noch nicht. Das Lied, das wir hier gehört haben von Hannas Lobgesang, spielt auf das Prahlen einer anmaßenden und streitsüchtigen Frau an und weist dann auf die Feinde, die Vernichtung der Feinde und dem endgültigen Sieg der Erlösten hin, so wie wir es auch in der Lektion heute besprochen haben. Hannas Worte wiesen prophetisch auf David, den König Israels, hin und auf den Gesalbten des Herrn. Ruhig kehrte Hanna von Silo in ihr Heim nach Rama zurück und überließ den kleinen Samuel der Obhut des Priesters, damit er für den Dienst am Hause Gottes erzogen würde. Sobald er es begreifen konnte, hatte sie ihn gelehrt, Gott zu lieben und zu ehren und sich als Eigentum des Herrn zu sehen. Lesen wir ab Vers 18, Kapitel 2, ab Vers 18. Samuel war ein Diener vor dem Herrn, und der Junge war mit einem leinernen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter jedes Jahr ein kleines Obergewand und brachte es ihm, wenn er sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sagte: Der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen an ihren Ort. Und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger wurde, und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Aber Samuel, der Junge, nahm zu bei dem Herrn. Ja, diese Geschichte hatte ein Happy End. 5 weitere Kinder konnte Hannah durch Gottes Gnade das Leben schenken. Und ihrem Lobgesang ist zu entnehmen, dass die Anfeindungen von Peninna keine Belastungen mehr für Hannah waren. Sie konnte mit Gottes Hilfe darüber stehen. Wenn ihr in der Bibel mitgelesen habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir ein paar Verse übersprungen haben. In Kapitel 2, ab Vers 12, ist das Kapitel in der Lutherbibel überschrieben mit die Bosheit der Söhne Elis. Vordergründig hat das nichts mit Hannah zu tun. Wir lesen sie aber mal trotzdem. Kapitel 2, ab Vers 12. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten weder nach dem Herrn noch nach dem Recht der Priester gegenüber dem Volk. Wenn jemand ein Opfer darbringen wollte, so kam der Diener des Priesters, wenn das Fleisch kochte, hatte eine Gabel mit 3 Zacken in der Hand und stieß in den Tiegel, in den Kessel oder die Pfanne oder den Topf. Und alles, was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dort nach Silo kamen. Ebenso, bevor das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem, der das Opfer darbrachte: Gib mir das Fleisch für den Priester zum Braten, denn ich will kein gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm danach, was dein Herz begehrt, so sagte er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, will ich es mir mit Gewalt nehmen. Darum war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten das Opfer des Herrn. Und in Vers 22: Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür des Zeltes der Begegnung dienten. Und er sagte zu ihnen: Warum tut ihr das? Ich höre eure bösen Taten von diesem ganzen Volk. Nicht doch meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr veranlasst das Volk des Herrn zum Übertreten. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann der Richter entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer kann dann für ihn eintreten? Aber sie gehorchten den Worten ihres Vaters nicht, und der Herr war willens, sie zu töten. Aber der junge Samuels nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Wir sehen, dass die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, offensichtlich ungeeignet waren, den Dienst im Hause Gottes zu verrichten. Und auch über Eli lesen wir in Vers 29: Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und darum wird uns die Situation in Kapitel 3 so beschrieben: Zu der Zeit, als Samuel, der Junge, unter Eli dem Herrn diente, war das Wort des Herrn selten und Visionen kamen kaum vor. Gott beruft Samuel zu seinem Propheten. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel. Vordergründig hat das alles nichts mehr mit Hannah zu tun. Aber in der Gesamtschau sehen wir, dass Gott sich hier ein Werkzeug vorbereitet hat. Hannas anfangs traurige Geschichte war letztlich Gottes Plan. Kein Mensch erkennt das, wenn man mittendrin steckt, im Chaos. Aber hinterher wird manches sichtbar. Manches werden wir aber auch erst dann erfahren, wenn wir einmal bei Jesus sind und ihm alle Fragen stellen können. Und keine Frage mehr unbeantwortet bleibt. Amen. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass wir als deine Gemeinde zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns in unserem Leben begleitest und dass wir immer wieder deinen Schutz sehen dürfen. Aber es gibt auch Situationen, in denen wir erstmal keinen Ausweg sehen und nicht wissen, wo es weitergeht. Aber wir wollen dir vertrauen, dass du mit uns das Beste vorhast. Und Herr, wir wissen, dass du wiederkommst und uns zu dir nimmst und dass dann alles Leid und alles, was auf dieser Erde nicht gut gelaufen ist, wieder alles richtig gut wird, so wie du es uns eigentlich vom Paradies her schon zugedacht hast. Herr, darauf vertrauen wir, dass du wiederkommst und uns zu dir nimmst. Amen.